In der Passionswoche reden wir auch von der Frucht von Golgatha, denn durch das Leiden und Sterben des Herrn Jesus ist ja Ewigkeitsfrucht entstanden, sind wir gerettet worden, sind alle Menschen, die an ihn glauben, gerettet worden und sollen alle gerettet sein, die noch glauben werden. Und das ist uns ja ein großes Gebetsanliegen. Wir beten ja nicht nur für uns, sondern wir haben Augen und sehen Menschen um uns herum. Wir sehen liebevolle Menschen, wir sehen schwierige Menschen, wir sehen innerlich verknöcherte Menschen, wir sehen solche, die frei und offen für das Leben sind. Wir sehen so viele verschiedene Menschen. Und alle sind von Gott geliebt und sollen gewonnen werden. Darum ist immer die Frage und der Appell an unser Herz gestellt. Wie ist unser Herz eingestellt? Wovon werden wir bewegt? Vom Geist Gottes im Herzen oder von unserem Kopf? Das sind zwei verschiedene Welten. Jesus Christus möchte uns durch seinen Geist bewegen, damit wir uns freuen können an seinem Werk der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Ich darf uns heute wieder einige Verse aus dem Römerbrief lesen, aus dem 11. Kapitel, diesmal Vers 13 bis 25. Ich lese aber den 26. schon mal mit, der dann auch in einer weiteren Betrachtung noch rankommt. Da darf der Apostel durch den Heiligen Geist so sagen: Euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Ein wunderbares Bild, was hier gebraucht wird von einem Baum, einem Ölbaum, bestehend aus Wurzel, Stamm und Zweigen, der lebendig ist durch den Geist Gottes, der die Gemeinde des lebendigen Gottes widerspiegelt. Alle Erlösten, die darin pulsierend leben und gespeist werden aus dem Himmlischen, schon hier in der Zeit. Paulus machte sich ja sehr stark, und wir haben das ja auch betrachtet, für die Erkenntnis der Wahrheit unter den Heiden. Er preist sein Amt, dass er Heidenapostel sein durfte. Er weinte natürlich zugleich auch für sein Volk, aus dem er stammte, dass ein Großteil dieses Volkes die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus nicht erkannte. Und er versuchte innerlich, etwas zu suchen und zu finden, was zum Segen seiner Brüder des Volkes gereichen könnte. An dieser Stelle sind wir persönlich natürlich auch immer wieder gefragt, ob wir auch noch solche Suchenden sind in unserem Leben, wie wir einem anderen ein Segen zum Heil werden können. Bei vielen Gläubigen ist das Suchen ja nicht mehr vorhanden. Es hat aufgehört. Sie denken nur noch an sich selbst. Sie betrachten nur noch sich. Sie lassen sich genügen mit ihrer persönlichen Erkenntnis. Sie beten für sich, singen Lieder für sich, gehen für sich in die Versammlung, aber haben kein Herz mehr dafür, das pulsiert in die Richtung, wo ist ein Mensch, dem ich das Evangelium sagen kann. Aber dazu sind wir alle berufen. Tag und Nacht. Und der Apostel Paulus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, war das auch. Es war ihm nicht gleichgültig, was mit seinen Volksbrüdern geschieht. Er hat es nicht einfach abgehakt, sondern er war damit bewegt. Und er merkte auch, dass die Heidenchristen sehr leger über diese Tatsachen hinweggingen. Sehr leger. Hauptsache, ich bin gläubig. Hauptsache, ich bin selig. Was das gekostet hat, ist mir egal. Was das bei anderen vielleicht ausgelöst hat, ist mir auch egal. Hauptsache, ich bin selig. Und diesbezüglich hat der Geist Gottes eben die Schriften gegeben. Die Briefe sind ja nicht nur einfach solche Briefe, wie wir sie oft erhalten, wenn jemand in Urlaub gefahren ist oder wenn ein Verwandter uns schreibt. Das sind ja Briefe, die uns auf das Werk des lebendigen Gottes hinweisen wollen. Die nicht nur einen persönlichen Zuspruch geben wollen, den brauchen wir auch. Aber wir sollen erkennen, die Güte Gottes über unserem eigenen Leben, die Güte Gottes, dass wir überhaupt errettet sein dürfen. Das soll uns so wichtig sein und so große Dankbarkeit in uns auslösen, dass wir diese Erlösung allen wünschen und unser Leben dementsprechend prägen lassen, dass es wirklich auch diesen Missionsauftrag widerspiegelt und ausführt. Paulus, der ja nun von Jesus Christus ausgesandt war, und das müssen wir auch immer wieder betonen, er hat sich nicht selbst gesandt, so wie manche im eigenen Namen kommen. Es gibt so viele, die im eigenen Namen etwas Christliches tun wollen. Paulus hat nicht im eigenen Namen gehandelt, sondern er ist gesandt worden. Gesandt von seinem Herrn und Heiland. Er ist unter die Heiden gesandt worden und versuchte, den Heiden den gesamten Heilsplan Gottes nahe zu bringen. So wie einst Abraham verheißen wurde, ein Segen für alle Nationen zu werden, in 1. Mose 12, Vers 3, sollte auch die Gemeinde aus den Heiden einen Gesamtblick für Gottes Heilswerk in Jesus Christus bekommen. Sie sollten mit eingeführt werden in den Missionsbereich, der über die ganze Welt geht und der verschiedene Nuancen und Stufen hat. Die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Aber das bedeutet ja nicht, die Ersten werden nie dabei sein und die Letzten werden dabei sein oder umgekehrt. Nein, Die Letzten sollen auch dabei sein. Und die Ersten, die vielleicht zuletzt kommen, sollen auch dabei sein. Das ist der Heilsplan Gottes. Er will alle segnen und einsammeln. Denn was Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, einmal begonnen hat, das findet auch eine Durchführung bis zur Vollendung. Was Gott einmal begonnen hat, das findet auch die Durchführung bis zur Vollendung. Israel als das erwählte Bundesvolk bleibt Dienstgefäß, auch wenn es zur Zeit der Sammlung der Gemeinde aus den Heiden zum Teil zurückgesetzt wurde. Doch so wie die Urgemeinde, die Jünger, die Apostel, Vertreter des Volkes Israel waren, wurden durch die Jahrhunderte der Gnadenzeit, wir können jetzt sagen Jahrtausende, immer wieder Israeliten gläubig. Sie waren also nicht ausgegrenzt, dass sie nicht hätten gläubig werden können. Sie wurden gläubig bis auf den heutigen Tag, geschieht das. Es gibt viele Gemeinden, nicht nur in Israel, wo Juden gläubig werden an den Herrn Jesus Christus. Die Liebe zu dem Volk Gottes und der Wunsch auch für sie Erleuchtung geben zu können über den Messias, pulsiert im Herzen aller wahrhaft Gläubigen. Aller wahrhaft Gläubigen an Jesus Christus, sie können nicht an dieser Liebe zu dem Bundesvolk Gottes vorbei, weil es die Liebe Gottes selbst ist, die sie dazu bewegt, so wie den Apostel. Darum sagt er, das ist mein Wunsch, dass ich ihre etliche selig machen könnte. Die Liebe hört nicht auf, und das war nicht nur, weil er selber aus dem Volke stammte. Wir beten nicht nur für unsere Angehörigen, weil sie zufällig zu unserer Familie gehören, sondern wir beten für sie genauso wie für die, die nicht zur Familie gehören, weil Gott sie liebt. Haben wir das schon mal entdeckt für uns? Machen wir das auch täglich? Beten wir auch für die Nächsten, dass sie gerettet werden? Dass doch ihre etliche selig werden, dass ich sie doch auch einladen könnte. Die Liebe zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in Jesus Christus beinhaltet die Liebe zu den Mitgläubigen und die Liebe zu dem Heilswerk Gottes. Man kann nicht Gott nur einfach lieben aufgrund dessen, dass man persönlich erlöst worden ist, ohne dass man auch seine Arbeit liebt. Gottes Arbeit lieben. Was tust du, Herr? Das liebe ich, was du tust. Und was du tust, an dem Werk will ich auch stehen. Ich will kein eigenes Werk, sondern ich will bei dir sein, an deinem Werk. Das liebe ich. Nicht nur dich, sondern alles, was du tust. Ein Punkt: Erwählung bleibt. Paulus vergleicht das Volk, Bundesvolk Israel hier in diesem Kapitel mit einem Brot, mit einem Laib Brot, von dem schon ein kleines Stückchen abgebrochen worden ist und zum Segen für die Menschen unter den Nationen gesetzt wurde. Von dem Brot ist ein Teil genommen worden und im Sinne des Textes sehend geworden für den Messias und trug diese frohe Botschaft unter die Heiden. Es wird auch Anbruch genannt. Anbruch. Die Botschaft, die dieser Anbruch unter die Nationen trug und trägt, ist die Botschaft vom Leiden Christi. Die Passion, in der wir jetzt wieder leben, in der Passionszeit. Das ist die Botschaft. Jesus starb für euch. Diese Botschaft hat der Anbruch unter die Menschen gebracht. Jesus starb für dich. Jesus nahm deine Schuld auf sich und Jesus ist auferstanden von den Toten. Er hat für dich das gemacht. Das will der Apostel Paulus hier sagen, das ist der Anbruch, der diesen Auftrag, dieses Werk des Herrn unter die Nation getragen hat. Ich lese dazu nochmal Matthäus 20, Vers 18 und 19. Siehe, sagt der Herr Jesus, wir ziehen ja hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten, geißeln, kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Das ist diese Botschaft, die der Anbruch von diesem Brotteig, Anbruch Israels unter die Nationen brachte. Dieser Anbruch ist also sehend gewesen für die Erlösung in Jesus Christus und geheiligt. Somit, sagt der Apostel Paulus, wenn dieser Anbruch heilig ist, dann ist das ganze Brot genießbar. Darum wird auch der Rest des Brotes einst zur Heiligung in Jesus Christus gelangen. In Vers 16a. Diese Auferstehung des Brotrestes, um Jesus den Erlöser von Sünde und Tod zu erkennen, ist ja bereits durch den Propheten Jesaja geweissagt worden. Dort wird in den Kapiteln 26 und 27 die Züchtigung Israels wegen des Ungehorsams und des Götzendienstes beschrieben, aber auch die Auferstehung des Volkes vom geistlichen Tod. Ich lese mal einige Verse. Man kann ja, wenn man eine Bibel mitgebracht hat, mitlesen. Es ist immer gut, wenn man da mit drin liest, ja, ob es da wirklich steht. Man sollte selber in der Bibel forschen. Kapitel 26, Vers 13 und Vers 16, da heißt es folgendermaßen: Herr, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du, aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. In Vers 16, Herr, wenn Trübsal da ist, so suchen wir dich. Wenn du uns züchtigst, sind wir in Angst und in Bedrängnis. Vers 18 weiter, wir sind auch schwanger und uns ist bange, und wenn wir gebären, so ist's Wind. Wir können dem Land nicht helfen und Bewohner des Erdkreises können nicht geboren werden. Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde, denn ein Tau der Lichter ist ein Tau. Und die Erde wird die Toten herausgeben. Geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Also hier ist das Bekenntnis der Schuld mit drin, des Versagens und auch des Verlassenseins von Gott deswegen für eine bestimmte Zeit. Und in Kapitel 27 lesen wir in den ersten Versen etwas, das ist überschrieben mit Israels Erlösung. Von der Neuaufrichtung derer, die in Trübsal sind, die unter den Zorn gekommen sind. Zu der Zeit wird der Herr heimsuchen, mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meer töten, also das Böse, das gegen die Seinen steht, aus Züchtigungsgründen. Zu der Zeit wird es heißen, lieblicher Weinberg, singt ihm zu. Ich, der Herr, behüte ihn und begieße ihn immer wieder, damit man nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Ich zürne nicht. Sollten aber Disteln und Dornen aufschießen, so wollte ich über sie herfallen und sie alle miteinander anstecken. Es sei denn, sie suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir, ja, Frieden mit mir. Es wird einst dazu kommen, dass Jakob Wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen. Nur Züchtigung bringt die Unglaubensäste aus dem Ölbaum, die da rausgebrochen sind, wieder zurecht. Züchtigung, nicht Vertilgung. Ich lese die Verse 7 bis 9. Wird doch Israel nicht geschlagen, wie seine Feinde geschlagen werden, und nicht getötet, wie seine Feinde getötet werden, sondern indem du es wegschicktest und wegführtest, hast du es gerichtet, es verscheucht mit rauem Sturm am Tage des Ostwinds. Darum wird die Sünde Jakobs dadurch gesühnt werden, und das wird die Frucht davon sein, dass seine Sünden weggenommen werden. Er wird alle Altarsteine zerstoßenen Kalksteinen gleichermaßen gleich machen und keine Bilder der Ascherer noch Rauchopfersäulen werden mir bleiben. Eine Erneuerung in der Gesinnung, Vergebung der Schuld in der Erkenntnis der Wahrheit wird vorherrschen. Die notwendige Züchtigung Israels wegen des Ungehorsams gegen Gottes Wort geschieht aus Gerechtigkeit Gottes. Gott ist gerecht. Deswegen kann er uns auch nicht ungestraft lassen. Wir denken manchmal, das sind ja nur so Äußerlichkeiten, die uns begegnen, wenn es uns übel geht. Es sind nicht nur Äußerlichkeiten, die dem Menschsein einfach so begleitend erscheinen, sondern es sind Zulassung des lebendigen Gottes, der aus der Gerechtigkeit heraus auch Züchtigung in unserem Leben verursachen muss, damit wir nicht in Gedanken abdriften auf eigene Wege. Also, Züchtigung geschieht durch Gottes Gerechtigkeit. Die Wiederaufrichtung allerdings geschieht durch seine Gnade. Durch seine Gnade. Das meint der Apostel, wenn er auf den Segen unter den Heiden wegen der Verwerfung Israels hinweist. In Vers 15 haben wir das gelesen, wenn Israels Verwerfung für die Weltversöhnung bedeutet, nämlich, wie es auch in 2. Korinther 5 aufgezeigt wird, Vers 18 und 19, was wird die Erneuerung Israels anders sein als Leben von den geistlich Toten? Der Baum der Erlösten, Ölbaum ist ja hier ein Bild, ne? Um diesen Heilswerdegang für Israel und die Nationen zu verdeutlichen, vergleicht Paulus das Werk der Erlösung und die Schar der Erlösten mit einem Ölbaum. Dieser heilige Olivenbaum zeigt die Erlösten aus Israel und den Nationen auf. Zuerst aus Israel, die an den Messias glaubten, sind alle zuerst da drin, zuerst. Und dann die aus den Nationen hinzukommenden, die Erlösten aus den Heiden. Dieses Bild, was der Apostel hier nutzt, zeigt also einen Baum bestehend aus Wurzel, Stamm und Zweigen. Der Saft des Baumes ist Öl. Die Wurzel des Heilsbaumes ist Gott in Jesus Christus. In Offenbarung 22, Vers 16 spricht Jesus: Ich bin die Wurzel Davids. Ich lese uns mal diesen Vers im Zusammenhang. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel des Geschlechts David, der helle Morgenstern. Hier wird also bewusst dieser Name David genannt, dem ja doch die Verheißung gegeben worden ist, dass auf seinem Thron ein König sitzen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus ist dieser König. Er ist auch die Wurzel, Gott in Jesus Christus. Der Zweig der Erlösung ist dieser Menschensohn, unser Heiland, unser ewiges Leben, das er ans Licht brachte. In Jesaja 11, lesen wir von seiner Vollmacht. Das sind ja die Verse, die wir meistens so um die Weihnachtszeit uns lesen und darüber sprechen. Die kommen auch hier in diesem Zusammenhang zum Tragen. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, Isai, der Vater von David, und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er ist derjenige, der den Anbruch erhält und somit auch den ganzen Teig. In Jesaja 4, Vers 2 und 3 lautet es da so: Zu dieser Zeit, also überschrieben ist dieser Abschnitt das künftige Heil für die Geretteten in Jerusalem, zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein und die Frucht des Landes herrlich und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Und wer da wird übrig sein in Zion und übrig bleiben in Jerusalem, der wird heilig heißen. Ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Der Stamm ist also das berufene Volk, das Volksgefäß, das sich Gott erwählt hat. Die Zweige sind die einzelnen Gläubigen, so wird das hier beschrieben, die Gläubigen an Jesus Christus aus Juden und Heiden. Einzelne, die in diesem Stamm, ja getragen von der Wurzel, eingepfropft sind. Einige waren schon in dem Stamm, von vornherein, die ja gar nicht erst ausgebrochen wurden, weil sie glaubten, weil sie weiter vorangingen. Ich habe auch irgendwo, ja, das habe ich heute in einem Brief gelesen, dass man zu verzeichnen hat, dass viele Gläubige bei ihren Gedanken über Denominationen, da wo sie groß geworden sind, einfach stehen geblieben sind. Sie sind nicht mehr bereit, sich voranführen zu lassen durch den Heiligen Geist. Das war im Übrigen auch in Israel so. Wir haben doch alles. In der Offenbarung steht es wieder bei der Gemeinde zu Laodicea. Wir gehen nicht weiter, wir haben alles, wir sind fertig. Und mit dem, was wir haben, arbeiten wir einfach. Aber das Werk Gottes ist Bewegung. Der einzelne Gläubige wird immer weitergeführt. Und je länger wir im Glauben sind, desto herrlicher soll die himmlische Qualität in den Gläubigen vorhanden sein und sich auswirken und widerspiegeln. Und so auch in diesem Baum, wo einzelne Zweige drin sind, einige blieben einfach in dem Baum. Sie ließen sich weiterführen über das Gesetz Moses in die wahre Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ich habe mal nachgelesen, Luther hat ja so wunderbar den Römerbrief ausgelegt, auch diese Stellen. Ja, er hat von der Zukunft Israels gesprochen, sagt, das geht eindeutig daraus hervor. Aber er sagt auch Folgendes, und das ist mir auch haften geblieben. Viele, die nicht mehr in dem Baum waren, ausgebrochen waren, die haben die eigene Gerechtigkeit versucht aufzurichten. Und wie nannte er das? Eigene Gerechtigkeit ist Gottlosigkeit. Fand ich toll. Er hat nicht gesagt, das ist die menschliche Gerechtigkeit. Er hat gesagt, das ist Gottlosigkeit. Eigene Gerechtigkeit ist Gottlosigkeit. Wir brauchen Gottes Gerechtigkeit. Dann sind wir gebunden an den Herrn. Und diese einzelnen Zweige, die in diesem guten Ölbaum waren und blieben, waren solche, die sich zur wirklichen Gerechtigkeit haben führen lassen. Das Prinzip des Ganzen ist, die Wurzel trägt den Stamm, nicht umgekehrt. Manche pflanzen vielleicht auch jetzt im Frühjahr die Blumen umgekehrt ein, mit den Wurzeln nach oben, ja, und denken, die schöne Blüte wird schon die Wurzel tragen. Nein, nein. Die Wurzel trägt den Stamm und der Stamm dann die Äste. Wurzel, Stamm, Äste. Und dadurch fließt der Lebenssaft, das Öl des Heiligen Geistes. Die Heiden sind eingepfropft worden. Das ist also ein wunderbares Bild, was hier gebraucht wird, dass die Heiden keinen eigenen Baum hatten. Hatten keinen eigenen Baum. Es wurde für sie auch nicht ein extra Baum gepflanzt, dass man sagt, na gut, dann lassen wir den einen Ölbaum, den Gott gepflanzt hat für Israel, stehen und dann machen wir noch einen Baum für die Heiden. Nein, die Heiden hatten keinen eigenen Baum. Die Heiden wurden in den vorhandenen Baum mit eingepflanzt. Dieser Baum, den Gott selber berufen hat, um sein Heilswerk in der Geschichte durchzuführen mit seinem Volke Israel, dieser Baum wurde durch ihn selbst seine Wurzeln, er die Wurzel, getragen und pulsierte innen drin mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Baum wurde also nicht ausgewechselt, sondern nur die Zweige. Nur die Zweige wurden ausgewechselt, der Baum nicht. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die man auch mal mitnehmen muss, weil man sonst viel zu pauschal urteilt über das, was dort gewesen ist, was dort ist und sein wird. Nur die Zweige wurden ausgetauscht. Gottes Werk mit seinem Bundesvolk hatte nicht aufgehört, sondern ist in eine neue Heilsdimension gekommen, vom Gesetz Mose zur wahren Gerechtigkeit in Jesus Christus. Die Ungläubigen, die wurden ausgebrochen. Sie wurden ausgebrochen und die Gläubigen aus den Heiden wurden eingepfropft. Zweige aus einem wilden Ölbaum, und dieses Beispiel ist deswegen so gravierend, weil hier etwas getan wurde, was absolut gegen die Natur ist. Absolut. Jeder, der so ein bisschen mal so im Garten puzzelt oder vielleicht sich mit Obstbäumen beschäftigt hat, weiß, dass ein Obstbaum veredelt wird durch einen guten Zweig. Ein Zweig eines guten Baumes wird in einen wilden Ölbaum, so könnten wir sagen, eingesetzt. Und dann wird die Frucht gut. Hier ist genau wieder die Natur des umgekehrt gemacht worden. Aus dem wilden Ölbaum wurden die Zweige in den guten Baum reingesetzt. Also etwas, was unserem Verständnis gar nicht entspricht. Aber Gottes Plan, weil das, was er tut, von vornherein immer gut ist. Es muss nie ausgewechselt oder verbessert werden. Das, was nun dort entstand in diesem Ölbaum, das nennt Paulus in Galater 6, Vers 16, das Israel Gottes. Er nennt es nicht nur Gemeinde Gottes, sondern Israel. Israel Gottes. Ja, die Gläubigen. Aber mit dem Namen Israel, nicht wahr?
Genau.
Ja, so ist es. Und das hat doch was zu sagen, weil ja viele das gar nicht so wollen. Sie wollen ja nur gläubig sein, aber mit Israel nichts zu tun haben. Israel Gottes, ist es nicht wunderbar? Das heißt also, das Fundament bleibt. Und deswegen, also man ist jetzt, abgesehen von vielen Christen, die sowieso natürlich aus dem Volke Israel stammen, ob sie es wissen oder nicht, viele wissen das gar nicht mehr. Sie verdrängen das auch, falls sie es mal wissen sollten. Sind sie also veredelte Juden geworden, Israelis geworden? In dem Stamm Israels, das Israel Gottes. Gegen die Natur ist das passiert. Das ist gar nicht normal. Hier macht also der Apostel eine Zäsur und mahnt gleicherweise zur Dankbarkeit und zur Demut und sagt, so jetzt passt auf, werdet bitte nicht stolz, sondern denkt daran, dass ihr nur durch die Güte Gottes in diesem Baum seid. Und wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, wird er euch verschonen? Nein. Wenn ihr nicht an der Güte bleibt, wird er euch nicht verschonen. Werdet ihr auch ausgebrochen werden. Genauso. Das will er hier weiter sagen. Denn die Heiden, die kamen ja, so haben wir uns neulich mal gesagt, aus dem Stand plötzlich in die Gnade. Und das ist ja immer gefährlich für den natürlichen Menschen. Wenn wir einen Menschen im Berufsleben plötzlich auf den Thron heben und er darf mal für einen Tag Direktor sein, der flippt aus. Der flippt aus, das packt er gar nicht. Der wird frech. Er verträgt das nicht. Wenn er einen Werdegang hat, ein Mensch, der sich, manche sagen, ich habe mich von unten heraufgearbeitet, der achtet jeden Weg. Und er weiß, was das gekostet hat. Er bleibt schön demütig. Aber Leute, die einfach so schnell auf irgendeine Position gesetzt werden und wissen gar nicht, wie sie dazu gekommen sind, was das alles gekostet hat, die werden hochmütig oft und rasten dann aus. Und das sagt Paulus, Vorsicht, halt, werdet nicht stolz, sondern bleibt demütig. Denn sonst, wenn ihr nicht an der Güte bleibt, wird es euch genauso gehen wie den anderen Zweigen, die ausgebrochen sind. Seht die Güte Gottes und den Ernst. Den Ernst. Ja, also das wird hier ganz deutlich betont in Vers 22. Den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, und die Güte Gottes aber an dir, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Hier ist aber noch ein wunderbarer Aspekt, den der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist, er redet ja nicht von sich als Mensch. Würde er als Mensch geredet haben, hätte er für uns überhaupt kein Interesse. Die Heiden waren nichts. Nichts. Verdammenswürdig. Für die ist überhaupt kein Wort der Chance zu sagen. Das hätte er menschlich so gemacht. Aber durch den Geist Gottes redet er ja von dem Werk Gottes. Und er redet von der Güte Gottes und beschreibt, allein die Gnade Gottes in Christus hat uns, euch Heiden, die Gemeinde aus den Nationen, zum Leben in Gottes Baum gebracht. Darum sollen wir als die fremden Ölzweige uns nicht gegen die Zweige des heimischen Baumes erheben. Wenn die eigenen Zweige des guten Ölbaums wegen des falschen Wesens vor Gott ausgebrochen wurden und vorübergehend dienstuntauglich bleiben, könnten auch die fremden Ölzweige durch Hochmut schnell zur Dienstuntauglichkeit gelangen. Was heißt denn Dienstuntauglichkeit? Das heißt, dass wenn Christen selbstständig werden und nicht mehr von Christus bewegt werden. Petrus schreibt das so: Es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens gemacht haben, was wir wollten. Jetzt aber wollen wir die übrige Zeit unseres Lebens dem Willen Gottes leben. Und wo das nicht geschieht, sind wir dienstuntauglich. Dann reden wir vielleicht noch ein paar Worte, aber das Leben ist nicht da. So wie viele Korinther untauglich wurden und Paulus ihnen sagen musste, wenn ich zu euch komme, will ich nicht hören die Worte der Aufgeblasenen, sondern die Kraft. Denn das Evangelium steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das heißt, die Beweisung des göttlichen Lebens in dir und in mir. Das heißt Tauglichkeit. Wo die Beweisung des göttlichen Lebens in dir und in mir nicht ist, ist die Untauglichkeit bereits schon wieder da. Und das kann sehr schnell passieren. Und Paulus sagt, passt auf, dass ihr nicht auch untauglich werdet. Dieses Ausbrechen und Einpfropfen von Zweigen in den Ölbaum Gottes bleibt ein Geheimnis bis zur Vollendung des Ratschlusses Gottes am Ende des Zeitalters der Gnade. Blindheit bleibt für viele Zweige des Ölbaums bestehen, bis die Fülle der Heiden eingesammelt und eingegangen ist. Das Ende des Zeitalters der Versöhnung der Heiden mit Gott wird mit der Wiederannahme Israels gekrönt. Und das bedeutet Leben der Auferstehung vom geistlichen Tod. Gottes Ölbaum bleibt bestehen. Und das ist hier sehr wichtig. Und da möchte ich zum Schluss etwas vorlesen noch, was Luther gesagt hat. Da hat er über die Schriftstelle gesagt, aus dieser geht hervor, dass die Juden am Ende der Welt sich zum Glauben bekehren werden. Mit diesem Wort des Apostels stimmt aber auch der Herr überein, wenn er sagt, es wird große Not auf Erden sein und ein Zorn über dieses Volk und sie werden fallen durch das Schwert des Schärfe und gefangen geführt unter alle Völker und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis das der Heidenzeit erfüllt wird. Das ist's, was er hier sagt. Bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und Mose sagt das auch, wo er geweissagt hatte, dass sie durch alle Heiden hindurchgeführt werden müssten im Folgenden. In der letzten Zeit aber wirst du dich bekehren zum Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Desgleichen auch der Prophet Hosea. Die Kinder Israels werden lange Zeit ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Leibrock, ohne Heiligtum bleiben. Danach werden sie sich zum Herrn, ihrem Gott, bekehren und zu David, ihrem König, kommen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Güte kommen in der letzten Zeit. Und dann zitiert er auch noch die Propheten. Und dieses wunderbare Gleichnis zitiert er auch im Blick auf Josef. Er sagt, ein sehr deutliches Abbild hierfür ist dies. Josef, das Abbild Christi, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft und dort zum Regenten erhoben wurde, wurde schließlich von seinem Vater und von seinen Brüdern unverhofft erkannt, wie es das erste Buch Moses am Schluss so schön erzählt. So werden auch die Juden, die Christus unter die Heiden hinausgestoßen haben, wo er nun herrscht, endlich zu ihm kommen, von Hunger nach dem Worte gezwungen und werden ihn aufnehmen. Der Ölbaum Gottes. Soweit zu diesen Versen. So, und jetzt kann geredet werden.